Ich hoffe, Olivia, du kannst uns Applaus weitergeben. Oh, wir werden gehört. Also, jetzt ist der Punkt, an dem ich die im Saal verbliebenen Sprecherinnen bitten möchte, mit mir das rote Sofa zu erklimmen und an dem alle Leute im Publikum Fragen stellen können. Genau. Ja. Magst du Deutsch antworten?
Ich kann auch, ja.
Gut.
Aber wenn es besser auf Englisch ist, kann ich auch.
Okay.
Maybe it's better for.
Beides geht. Also, Jacqueline Cottrell und ich mauscheln gerade, dass sie sowohl Deutsch als auch Englisch spricht, falls das das Fragen erleichtert. Und ich schaue jetzt ins Publikum. Gibt es Fragen? Genau, ganz in der letzten Reihe der Herr. Bitte, wenn Sie sich kurz vorstellen, wenn Sie zu einer Institution gehören, dass Sie uns das auch verraten und dann an wen Sie die Frage richten.
Victor Bauer, a question to Professor Linton. You say, Professor Linton, that 10% of all carbon dioxide emissions are emitted by traffic, right? Did I get that right?
It's actually 16% for road transport in general, but some of that is goods or freight transport. So the 10 or actually 12% globally is from basically from personal transport dominated by cars. But if we talked about Austria or the UK, the fraction would be much higher. So I know the figures for the UK, road transport's about 25% of national greenhouse gas emissions, and that's dominated by cars in the UK.
So globally, it's 10% or 25%?
Globally, it's about 12% from cars, okay. By my
account. And of these 12%, how much comes from Europe?
Good question, but Europe is the second biggest market after China, followed by the US. So it'll be, at a guesstimate, it's about 20% or maybe 25% of global emissions. Let's say 20%. So 20% of 12%, you can do the math.
20% of 12% makes about 2.4%, right?
Yes, it does. But the crucial thing is tipping. If we tip to electric vehicles in Europe, it will be because China is also tipping with us at the moment. We're both at about the same point on the tipping. And as we tip, it kind of forces the US and then India and then Japan and then everybody else to follow. So even though we're a small-ish fraction, it's a globalized market and it makes those cars.
So if I understand you right, in your argumentation, Europe should turn to electric cars to tip the rest of the world to drive electric cars.
Yes, and we are already, by our calculation, although it clearly varies between European countries. So Norway is in the lead, followed by Iceland, Finland, Sweden. But if you look at the data in Germany as well as in the UK, we've got strong exponential growth. And I'm not going to argue that electric vehicles are the answer to everything. There are also some really important tipping points to driving and less and using cars less and pedestrianizing city centers.
Thank you.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
Ulrike Neuhauser. Sorry, it's probably going to be a more complicated question. What we heard from you, Professor Tim Linton, is sort of a bit contradictory to what we heard from the gentleman from Bolivia. If you factor in the whole life cycle of the existence or of producing electrical vehicles, you should also go to the country where they are produced and sort of like also factor in the political circumstances. Because I would have liked to suggest if countries like Bolivia, who have all the sort of like raw materials for producing the electrical vehicles, if they put in their political weight into the system of global trade, we might have a very different discussion. Because it is, it should it not be, as we are talking about development, should it not be a just and fair system where you factor in the actual cost of producing these electrical vehicles, which means also the cost to the local people, for example, in Bolivia, to the cost of the pollution of the environment, the pollution of the people, the hazardous environment of the people who produce these energies. And as I said, I mean, I think the political discussion should be a bit different also in Europe, that electrical vehicles are the solution to all our problems. I don't think so, and especially not if you see China's politics in buying up companies in countries that are mostly developed countries.
I totally agree with you.
So the question in my mind should be, is it really the solution?
I think the key solution is renewable energy is the core of all of this. I just used the electric vehicles as an entry point to the argument. I'm totally in favor of a just transition, but we have to weigh up the scales of justice properly here. So we definitely shouldn't have lithium mining in Bolivia in the Atacama impacting communities negatively because it's stealing water from them, just as we shouldn't have itinerant cobalt mining in the Democratic Republic of Congo putting people's livelihoods at risk. But that's a question of governance that's there for all forms of resource extraction. And the crucial point is that 7 million people a year still die, mostly in the global south, just from the air pollution from fossil fuel burning, including a lot of it from transport. Tens of thousands die in mostly coal mines still annually. So if you're making sound argument, but in the general scales of justice, remember that in the big picture, the big transition is the one to renewable energy. And as I tried to explain, that overall is a huge benefit, actually, for 80% of the people on the planet who live in countries that are net importers of fossil fuels today. So it's costing those 80% of people and the dominant fraction of people in the global south to be importing fossil fuels from richer nations. Renewable energy is a huge boon to their development, to their balance of trade, and anything else we can all do to empower those countries to build a green economy, including, as I mentioned, in Africa, you have a number of startup companies making electric mopeds and electric motorbikes. In India, you have electric rickshaws and so on. It's not 100% perfect technology, but again, this is hugely positive for development in the overall sense, as we're talking about when we're talking about the least developed and developing countries. They're generally in debt, considerably in debt, and have a really poor balance of trade. This is a crucial way to improve their economic situation, which has got to be a key path to their flourishing. With all due respect to your point that it is always a question of good governance to make sure that any necessary resource extraction, which is a whole lot smaller in total terms for the electrified economy than it is for the fossil fuel economy, but still the sum, as you've highlighted in Bolivia and elsewhere, we should be making a much better effort to do that in a socially just way. But let's not ignore the bigger picture, because the bigger injustice here is climate change is killing people in the global south. It's not killing you and me in Austria or the UK yet, but it's killing people from heat and humidity extremes. And that's why I make the argument I do, that we have to do everything we can to accelerate the reduction of greenhouse gas emissions and eliminate fossil fuel use.
Also sehr spannend. Ich stelle fest, wir sind mit der Frage zu erneuerbaren Energien und ob E-Autos oder Elektrizität die Lösung ist, im Herzen einer Diskussion angekommen. Es ist wie in der Entwicklungspolitik immer, glaube ich, festzustellen, es ist eine Frage der Macht. Wer entscheidet? Wer sitzt an den Hebeln? Wer hat die Ressourcen? Also ich würde für alle weiteren Wortmeldungen bitten, die Frage E-Ja, E-Nein auszusparen, weil ich glaube, die könnte noch Tage und Monate füllen. Ich würde an der Stelle vielleicht gern Pablo Villegas-Nava fragen, ob er Stellung beziehen möchte, weil er und sein Input jetzt öfter gefallen ist, oder ob wir zu einem nächsten Thema übergehen. Ja, wir haben ein Mikrofon, genau.
Sí, gracias. Hay una, no uso la palabra gobernanza porque tiene un significado muy abstracto, vago. Hablo de estructura económica. Entonces, en el mundo, la empresa que voluntariamente decida cumplir ciertas normas para la explotación de algún mineral, va a perder una cierta rentabilidad frente a las empresas que no aceptan eso. Entonces.
Ja, vielen Dank. Ich möchte das Wort Governance nicht so sehr in den Mund nehmen, weil es für mich viel zu abstrakt klingt. Für mich hat es eher mit Wirtschaftsstruktur zu tun. Und in der Welt sieht es halt auch so aus, dass gerade die Firmen, die Unternehmen, die freiwillig sich Regeln unterziehen, um eben diese in Anführungszeichen Good Governance zu garantieren, im Endeffekt dann an Rendite einbüßen werden im Vergleich zu all jenen, die das nicht machen.
Entonces, si aplicamos una, esta norma voluntaria no puede funcionar desde el punto de vista económico. Pero hay otro problema más que está relacionado con la estructura económica vigente en los mercados internacionales y con los intereses geopolíticos. Un ejemplo, solo ese ejemplo. Si una empresa francesa que saca litio de Niger no cumple con los parámetros de la Unión Europea, pierde el mercado europeo. ¿Y de dónde Francia va a sacar el uranio? ¿Va a comprar a los chinos? Entonces hay estas contradicciones muy serias que, y tienen que ver con cómo está estructurado el mercado. Entonces las soluciones tienen que queramos dar tienen que considerar estos problemas de la estructura. Por eso es que también la energía verde es una mercancía y se rige por normas de mercado. Eso va más allá de lo que es la gobernanza.
Gut, also ich fange von hinten an und gehe zurück an den Anfang. Ja, auch die grüne Energie, wie ich schon gesagt habe, ist eine Ware. Und das ist im Endeffekt das, was wir bedenken müssen, wenn wir von den Marktstrukturen sprechen. Die Marktstrukturen, die ja im Endeffekt dann auch wiederum Hand in Hand gehen mit geopolitischen Interessen. Wenn ein französisches Unternehmen zum Beispiel in Europa Lithium abbauen würde und die Regeln brechen würde, die Regeln der EU, die Regelwerke der EU diesbezüglich, ja, dann würde es natürlich Probleme bekommen. Das passiert dann bei uns wiederum nicht, weil es sich da dort nicht verantwortlich zeigen muss, weil das Ganze ja auf freiwilliger Basis passiert. Und genau dieses Freiwillige ist genau das, was nicht passt, was nicht stimmig ist in diesem Fall. Und was würde Frankreich dann machen, wenn es Uran braucht? Ja, dann würde es halt nach China gehen. Ja, aber genau da ist es, wo wir ansetzen müssen, diese freiwillige Struktur, von der immer gesprochen wird.
Okay,
das war's.
Gibt's weitere Fragen? Gibt's weitere Fragen abseits der Frage, ob E-Energie die Welt rettet? Der Herr da hinten, den habe ich gesehen als erstes.
Also, ja, grüß Gott, mein Name ist Helmut Burger. Ich komme vom Jugendbildungszentrum Wien 22. Und möchte eine Frage richten an die Bundesjugendvertretung. Und zwar geht es mir um das Demokratieverständnis, das Demokratiebewusstsein in den Schulen. Wird Ihrer Meinung nach das Demokratiebewusstsein, die Demokratiefähigkeit in den Schulen entsprechend gefördert, sodass die Jugend auch wirklich mitarbeiten und mitreden kann. Danke.
Danke. Also ich kann nicht für die gesamte Bundesjugendvertretung sprechen, aber ich denke, dass das genau ein Punkt ist, den wir auch öfters kritisieren oder auf dem Jugendpartizipation ganz stark aufbaut. Wenn kein Demokratieverständnis da ist, dann kann man auch nicht über Repräsentation oder Beteiligung sprechen. Also ich denke, dass das sicher ein Punkt ist, der eine Lösung sein könnte, denn ja, Schulbildung ist nun mal Pflicht in Österreich und ich denke, dass wenn in Klassen Bildung stattfindet zu Demokratie, zu Beteiligung, wenn Schülerinnen die Möglichkeit bekommen, ihre Meinungen einzubringen und diese dann auch verwirklicht sehen, dann denke ich, sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Also ich denke, dass da mit den aktuellen Strukturen sehr einige Möglichkeiten gibt, dass diese aber definitiv ausbaufähig sind. Und ich denke, dass gerade wenn es darum geht, von Forderungen wirklich an einen Tisch kommen mit Entscheidungsträgerinnen, dass da noch ein Riesenschritt fehlt, den wir machen müssen.
Da war noch eine Frage. Der Herr da hinten, aber da vorne, genau, in der zweiten Reihe, bitte.
Hello. I have a question to Jacqueline Cottrell. Can I also have the question in German?
Ja.
Ja. Sie haben über vor allen Dingen Versteuerung von über Steuerungen, Steuerung über Versteuerungen gesprochen. denken Sie, dass es effektiv genug ist, mit Versteuerung zu lenken für die Klimakrise, dass man eben besser Verdienende höher besteuert, oder denken Sie, dass es zu wenig ist, über das Steuersystem nachhaltige Ziele zu verfolgen? Denken Sie, dass es dafür effektivere Mechanismen braucht?
Okay, sehr gute Frage. Danke dafür. Also ich würde sagen, dass man im Prinzip ist ein CO2-Steuer ein Anfang. Es ist ein Lenkungsmechanismus, mit dem wir vielleicht Richtung Tipping Points uns bewegen können. Aber um diese Tipping Points zu erreichen, weil das ja auch sehr schnell gehen muss, wie wir heute gehört haben, würde ich sehr stark dafür plädieren, einige Instrumente zu kombinieren und zu überlegen, wo man am besten Verhalten ändern kann, indem man eine CO2-Steuer einführt. Aber sehr oft benötigt man auch etwas auf der anderen Seite. Nicht nur, dass ein Preis erhöht wird, aber dass Leute verstehen, wie kann ich reagieren, denn was kann ich anders machen, um diese Steuer nicht bezahlen zu müssen. Zum Beispiel kurzfristig, der Preis von Diesel geht hoch und man reagiert, indem man öfters radelt oder zu Fuß geht oder dass man verschiedene Fahrten zusammenbringt. Also ich fahre einmal in die Stadt und mache alle meine Geschäfte, so Journey Bundling. Aber vielleicht, wenn Informationen da sind, längerfristig, kann man auch andere Investitionen machen zum Beispiel. Das kann dann einfach ein Informationsinstrument sein oder es könnte ein Instrument sein, das Gelder freisetzt, dass man an Kredite billig kommt und Solar auf dem Dach installieren kann. Und ich glaube, man benötigt alles. Ich möchte nicht behaupten, dass nur ein CO2-Steuer reicht, aber es kann uns weit in diese Richtung bringen, wo wir anders agieren und andere Entscheidungen treffen. Und es kann auch die Klimagerechtigkeit entgegenkommen, weil es eben viele Leute sind, die eigentlich sehr viele Emissionen verursachen und produzieren. Darf ich noch eine Sache ganz schnell? Und wir haben nicht viel über welche Instrumente das sein könnte gesprochen, aber eine Sache, was man machen kann zum Beispiel, ist progressiv Flüge besteuern. Das, weil wir wissen ja statistisch gesehen, dass Leute, die sehr viel reicher sind als andere, viele Male im Jahr fliegen und dass auf diese Flüge dann die Steuer sich erhöht. um eine wirklich bedeutungsvolle Steuer am Ende zu haben für ganz reiche Leute. Also es gibt auch Möglichkeiten, es so ein Design in der Steuer einzubringen, dass es dann wirklich erzielt auf Großemittierende sind. So.
Ja. Ich habe da vielleicht noch eine weitere Frage. Kann man es vielleicht im Vorhinein schon steuern, dass es gar nicht so sehr reiche Leute gibt, die sehr viel CO2 produzieren, oder dass man das eben quasi schon an der Wurzel irgendwie mehr verhindern kann?
Also das geht in die Richtung, wie Sie am Ende Ihres Vortrags gesagt haben, quasi reichen Steuer für Klimagerechtigkeit.
Also ich wäre schon sehr dafür, für so irgendwas wie eine Milliardärensteuer. Kann man natürlich auch machen. Ich hätte nichts dagegen. Und das ist diese Art von solidarischen Steuern, das haben wir theoretisch in unsere Steuersysteme drin, nur sie funktionieren nicht sehr gut. Wir müssen viele Lücken schließen, damit auch Leute, die sehr viel Geld und sehr viel Kapital haben, auch dann wirklich Steuern bezahlen. Aber also das ist, also dass man Kapital besser besteuern muss und auch Einkommen, ja klar, damit wir eine gleichere Gesellschaft haben. Dafür bin ich auch. Ich glaube nur, wir müssen an viele verschiedene Hebel überlegen, wie wir unsere Gesellschaft verbessern und wie wir Klimaveränderungen bekämpfen können.
Bevor ich an den Herrn da hinten weitergebe, vielleicht Frau Cottrell, könnten Sie uns noch ein Beispiel einer anderen Lenkungsmaßnahme als der CO2-Steuer nennen für Klimagerechtigkeit? Sie haben jetzt gesagt, die Flüge, dass man eben sagt, ein gewisses Maß an Flügen darf jede haben und desto mehr man fliegt, desto höher wird die Besteuerung. Gibt es da noch ein anderes Beispiel, das Sie mit uns teilen können?
Also ein Beispiel, wovon ich... Ich habe nicht viele Kalkulationen hierzu gemacht, aber also zum Beispiel ein Problem, was man sehr stark hat, ist, dass viele reiche Leute also SUVs konsumieren, also diese ganz schweren Autos, und die sind für sehr, sehr viele Emissionen weltweit verantwortlich. Und dass man da zum Beispiel sich überlegt, wenn man so viel Geld für ein Auto ausgibt, dass es zumindest dann lieber ein Tesla sein sollte als ein Range Rover. Also da kann man natürlich auch ansetzen, dass bei Neukauf von Autos, dass man diese Gerechtigkeitsprinzip auch einbringt.
Super, danke schön. Jetzt der Herr da ganz hinten im Saal, beim Ausgang zum Buffet. Ich Sie wieder bitten darf, Ihren Namen zu nennen und an wen Sie die Frage richten möchten.
Ja, mein Name ist Andreas Häpflinger aus Graz. Ich habe eine Frage an den britischen Referenten. Vielleicht kann er einen Widerspruch aufklären. Hans-Werner Sinn, ein deutscher Ökonom, geht ja von anderen Parametern aus. Er spricht davon, wenn wir jetzt hier die Steuern einführen, unsere Produktionskosten erhöhen, das heißt, durch andere Maßnahmen unsere eh schon kleine Nachfrage noch kleiner machen, dass es dann zu einer Verlagerung kommt. Dann werden die schlechten Energieträger billiger und sie kommen dann woanders hin. Wir machen faktisch dann eine Wirtschaftsförderung für Länder in Asien, also die aufholenden Länder. Die freuen sich drüber. Und es macht keinen Sinn, weil das verpufft. Bringt da mehrere Beispiele, wie es funktioniert hat. Und er hat das Beispiel, wo es funktioniert hat, Corona genommen, weil das weltweit einen Rückgang der Wirtschaftsleistung gebracht hat. Aber sonst kommt es einfach zu Verlagerungen. Und man müsste eigentlich die Länder dafür bezahlen, die Förderländer, dass sie das gar nicht fördern, dass es im Boden bleibt. Und wenn das nicht passiert, dann sind alle unsere Anstrengungen seiner Meinung nach nicht sehr zielführend. Was ist Ihre Antwort?
Dankeschön. Die Frage ist nicht angekommen? Okay, dann möchte ich Sie bitten, die Frage noch mal kurz zu wiederholen, weil sie ist offensichtlich nicht bei Timothy Lenten angekommen. Aber, oder machen wir mal einen Mikrotest? Können Sie mal ins Mikro noch reinreden?
Verstehen Sie mich? Do you understand me?
I started to understand you and then I lost it. So I've got a helper in the chat translating in English, but I kind of need the question in
Hans
English.
Hans Werner Sinn, you recognize this German economic person. And he says that it makes no big sense to make it more expensive, our energy here, to make a lot of other measures to become green. Because then the demand for energies will go down and it will get cheaper. And the other countries will be happy in the south or in the upcoming countries, and they can use this energy cheaper and they will develop more. So he says it makes only us, it's real economic, also Wirtschaftsförderung, you understand, for these countries. We, in reality, we have to pay the countries who make the explorations to let it in the ground. That there is not the demand.
I don't think the person you're quoting is up to date on the data. It's true that in, let's say, the last decade or so, if I give the UK example, the taxpayer did invest quite a lot in initially in offshore wind power. But now the taxpayer is getting paid back handsomely because in the contracts for difference auctions, the guaranteed price we give on offshore wind power is about four times less than the cost of gas burning for electricity in the UK. So historically, just as in Germany, initially the incentives for a green feed-in tariff for solar would have been costing the taxpayer initially. By triggering reinforcing feedbacks that have brought the price down so spectacularly, we're now, even in these suboptimal parts of the world, for renewables, for solar at least, we're all getting paid back by the fact that we invested early and we made the technology cheaper for everybody. So we're not in a zero-sum game, is the way to put it to an academic economist. That's the misnomer. Mainstream economists have been lying to us about the nature of tackling climate change because they've been always arguing it's always a net cost. And that just isn't true now. There was an upfront cost, but we're all gaining by the fact that we've kind of, by some people investing in the upfront costs, we're making the key energy technologies, solar and wind, cheaper for everybody. So, okay, other people are benefiting, but we're benefiting just as much because how much, I mean, I don't know. I doubt Austria, I imagine Austria is a net importer of fossil fuels. Correct me if I'm wrong. And most countries are, as I said, 80% of the population of the world is in a country that's a net importer of fossil fuels. So the fact that it doesn't have to pay to import fossil fuels in this greener future, and the fact that we're all going to get sources of electricity that are cheaper than fossil fuels have ever been for electricity, I can't see anybody objecting to that. But of course, some people are, but they're often either ill-informed or they have a particular vested interest in the status quo. And I don't know this individual, but that's my take on it, if it's any use.
Dankeschön. Zwei Fragen sehe ich noch, die würde ich noch nehmen. Zweiten Reihe.
Nochmals Anna Album. Ich hätte nur drei kurze Fragen.
Drei gleich. Wenn Sie kurz sind, gerne.
Frau Jacqueline Cottrell. How many countries have established environmental taxes or carbon taxes?
How many countries?
How many countries have established these taxes you were talking about?
Off the top of my head, I think carbon taxes as such is about 34 countries. And I think in total carbon pricing, something like 67. But give me a minute to check exactly from the latest State and Trends report. Roughly, lots of countries have a carbon tax, including countries like South Africa, Mexico, Chile, Colombia, not only
EU countries.
Professor Lenten nickt, also sie liegen nicht ganz falsch, glaube ich.
Just quickly, the key thing is we don't want the same carbon price in every sector of the economy. Because as the UK showed, you only need a very relatively modest price on carbon, specifically in the electricity or power generation sector, to have tipped coal burning out of power generation in the UK from 40% of power generation in 2012 to 1% today. But if you'd use that price on carbon in the steel sector, it would have no impact at all. You need a much, at the moment, because of the way the economics are, you need a much bigger carbon price in the steel sector to move the steel sector. There are other sectors where you need a much smaller one. One of the major mistakes by mainstream economics has been to argue passionately for a single carbon price for allocative efficiency across the economy. But that makes no sense if the thing we're trying to do is most efficiently trigger transformational change.
Okay, thank you. Dr. Brenner oder Frau Brenner, haben Sie eine Idee, was passiert nach Ihrem Projekt in Vietnam? Das würde mich interessieren. Oder ist da eine Fortsetzung möglich oder machen die Lokalen weiter?
Ja, im besten Fall geht das Projekt in die zweite Phase, wenn das Klimaministerium dem dann zustimmt, dem neuen Projektantrag. Also das wäre schon unser Wunsch, dass das weitergeht. Natürlich, je länger das Projekt dauert, desto mehr kann man erzielen damit.
Fantastisch, hoffen wir.
Drücken Sie uns die Daumen, ja.
Ja, mache ich. Und dann die Frau Berthold. Sie haben erwähnt, dass nur 40 Staaten entsenden Jugenddelegierte von den 193. Ich nehme an, das sind die reicheren Länder, die diese Delegierte geschickt haben, beziehungsweise glauben Sie, dass da in Planung oder es werden mehr kommen, Jugenddelegierte? Danke.
Ja, also es sind vor allem Länder aus dem globalen Norden, aber beispielsweise Thailand hat heuer auch zum ersten Mal Jugenddelegierte entsendet. Theoretisch wären alle Staaten verpflichtet oder also nicht sanktioniert, aber dazu ja, aufgerufen. Und es tut sich auch viel auf dieser Ebene. Es wird auch mit heuer das erste Jahr ein Youth Office, also ein Jugendoffice geben der Vereinten Nationen. Und die Hoffnung ist da, dass dadurch sehr viel passiert. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Deutschland hat dieses Jahr 10 Jugendliche aus dem globalen Süden finanziert, die zwar nicht offiziell ihre Länder vertreten können, aber ihre Perspektiven einbringen können bei der Generalversammlung. Und das sind zum Beispiel Möglichkeiten für Staaten aus dem globalen Norden, so auch da einzuwirken.
Super, vielen Dank für diese drei Fragen. Das war gerade effizientes Frage-Antwort-Ping-Pong, super. Ich habe auf die Uhr geschaut, es ist eigentlich schon halb, aber ich glaube, es waren noch zwei Fragen da. Genau die eine würde ich gerne noch nehmen, bevor wir dann den Raum wechseln.
Vielen Dank, mein Name ist Fanny Dellinger. Ich würde gerne noch das Thema Klimafinanzierung ansprechen, weil eigentlich sind wir hier bei einer Fachtagung zu also Klimagerechtigkeit aus entwicklungspolitischer Perspektive, also ist das, finde ich, ein wichtiges Thema, das man noch ansprechen sollte. Es gibt auf G20-Ebene jedenfalls schon seit einigen Jahren dieses Ziel, irgendwie 100 Milliarden jährlich im Rahmen der Klimafinanzierung zur Verfügung zu stellen. Da wollte ich mich erkundigen, wie Sie das aktuell sehen. Also einerseits ein Thema, das ich da oft gehört habe dazu, ist, dass oft auch einfach Projekte fehlen. Dass ein Problem zum Beispiel für diese Global Environmental Facility oft auch darin besteht, dass manchmal nicht ausreichend Projekte zur Verfügung stehen, die man einfach unmittelbar finanzieren kann. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass einfach Finanzierung fehlt. Das wollte ich aus Ihrer Perspektive hören, wie Sie dazu stehen, was dazu zu sagen ist.
Also ich schaue mal ins Podium, wer da am besten geeignet ist zu antworten. Wir haben jetzt keine Regierungs- oder keine Ministerialvertreterinnen, weil das wären ja diejenigen, denen man genau diese Forderung aussprechen könnte, Klimafinanzierung zur Verfügung zu stellen. Da haben wir jetzt leider niemanden da, aber ich schaue mal so in die Runde, gibt es jemanden, der die kommentieren möchte. Ja, danke schön.
Can I answer in English? Is that okay? I think if we're thinking about Climate finance, I agree very much. It's a huge problem that there isn't enough money on the table. So at least I can criticize governments. How's that from my position? And to be honest, this is one reason I think why I think domestic revenue mobilization is so interesting, because I think we have to look this fact in the eye. Countries also need to mobilize their own tax revenues to start to meet their needs for climate financing, for adaptation, to achieve the sustainable development goals, not only, but this is something that the international community has been thinking about since the Addis Ababa Action Agenda was passed in 2015 at the same time as the Agenda 2030. So we can see that there is that initiative. And a lot of countries are interested in how to mobilize revenue, and environmental taxes and carbon taxes are part of that jigsaw, I think. So taxes that are also directly targeting climate issues. So that's one side of the coin, at least. And maybe just a comment on the Global Environment Facility, the GEF. One thing that I have heard is not only that there's not enough projects, but there's a huge problem for smaller, low-middle-income countries to step through the different stages of application that they need to do. So they have to meet certain requirements in terms of public financial management that they might not be able to meet in terms of transparency, just difficulties with financial governance, which make it difficult for them to be able to apply for funding. So it's this is why there are not enough projects as well. It's a huge problem of finding that balance between making sure that the money is used for climate purposes, because obviously that's a priority for everyone, and making sure that the money is spent. And that's another difficulty.
Dankeschön. Mit dieser Antwort möchte ich quasi den großen Kreis, den wir heute um 16 Uhr geöffnet haben, schließen. Wir haben viel Input gehabt, wir haben von Bolivien gehört, wir haben über Lithium und verschiedene Rohstoffe gehört, wir haben von Professor Timothy Lenton über Tipping Points, negative wie positive, gehört, wir haben über Steuern gehört, wir haben von Mangrovenwäldern gehört. Und wir haben, da möchte ich jetzt hier enden, wir haben gehört über die Macht der Politik, über die Macht der Mitbestimmung, über die Macht, aktiv zu sein. Und mit diesem Gedanken möchte ich uns jetzt einen Raum weiterleiten, weil jeder und jede, egal welchen Alters, hat einen gewissen demokratischen Spielraum für die Klimakrise, für Gerechtigkeit. Und den möchte ich bitten zu nutzen. Dankeschön. Dankeschön. Gerade deine Socken.